Liebe Gemeinde, der Abschnitt, über den ich heute sprechen will, der wirkt auf mich wie eine Achtsamkeitsübung. In unruhigen Zeiten kann ich mit solchen Übungen zur Ruhe kommen und Frieden finden. Ich achte auf meinen Atem. Ich atme gleichmäßig ein und aus. Ich spüre, der Atem, den ich zum Leben brauche, davon ist genug da. Ich habe den nicht in mir, aber ich kann immer wieder Luft holen. Es ist wirklich genug da, mehr als ich brauche. Und dann fühle ich meine Füße. Ich stelle mich so hin, dass ich bequem stehe. Und dann merke ich, der Boden unter mir, der trägt mich. Unter meinen Fußsohlen, der Boden ist sicher, ich stehe fest. Und wenn ich das so eine Zeit verinnerlicht habe und das gespürt habe, dann stelle ich mir vor, dass ich so einen Faden hinten am Kopf habe, an dem ich hochgezogen werde, dass ich aufrecht stehe, dass ich aufgerichtet werde. Ich stehe aufrecht, Atem ist genug da, der Boden trägt mich, ich kann den Rücken gerade machen. Ich komme zur Ruhe, ich gewinne Sicherheit, ich finde Frieden und ich fasse Mut. Der Abschnitt, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom geschrieben hat, ist für mich wie so eine Achtsamkeitsübung. Ich finde Frieden und fasse Mut. Er steht in Römer 5, die Verse 1 bis 5. Gerecht gemacht also aus Glauben haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch im Glauben den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Mehr noch, wir rühmen uns ebenso der Bedrängnisse, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Diese Worte schrieb Paulus in den ersten Jahrzehnten an die ersten Christen. Man kann sich die ersten Christen als eine radikale Minderheit vorstellen. Sie hatten Jesus Christus kennengelernt und das hat ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt. Viele von ihren Freunden, viele aus ihren Familien haben mit ihnen gebrochen, einfach weil die Menschen sie nicht mehr verstanden. In Rom, der Hauptstadt des Weltreichs, lebten sie zwischen Menschen, die Kulte feierten, die Götter verehrten, die aber auch Angst vor Dämonen hatten. Die Stimmung war religiös aufgeheizt. Viele Menschen lebten ihre Religion zum Teil aus Euphorie und mit Begeisterung und andere richtig aus Angst heraus. Davon fühlten sich Christen befreit. Sie glaubten daran nicht mehr. Sie vertrauten darauf, dass Gott es bedingungslos gut mit uns meint. Ein liebender Vater im Himmel. Sie glaubten an den Sohn Gottes, der aus Liebe sein Leben gab, damit wir Frieden finden. Sie glaubten an die revolutionäre Kraft der Liebe und der Hoffnung. Das war den anderen Menschen suspekt, das war ihnen fremd. Darum wurden Christen oft vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. In den Zünften, da wurden Kultfeiern gefeiert, da wurde Göttern geopfert. Und wenn die Christen dann an diesen Kultfeiern nicht mitmachten, den Göttern nicht opferten, dann konnten sie auch nicht mehr zu den Zünften gehören und konnten ihren Beruf nicht mehr ausüben. Und wenn sie sich zum Gottesdienst trafen, abends zum Abendmahl, zum Essen zusammenkamen, dann konnte es geschehen, dass sie beobachtet werden und denunziert wurden. Und nicht einmal mehr dem Kaiser fühlten sie sich absolut untertan. Christus allein ist Herr. Sie fühlten sich allein der Freiheit verpflichtet, die sie in Christus fanden. Das weckte das Misstrauen in den Menschen um sie herum. Wir haben dem Kaiser doch so viel verdanken. Wo bleibt denn da die Loyalität? An diese radikale Minderheit richtete Paulus seine Worte. Diese Menschen wussten, was Bedrängnis ist. Das war ihr Alltag. Sie wussten aber auch, was ihnen der Friede mit Gott und die Hoffnung auf die Herrlichkeit bedeuteten. Gegenseitig bestärkten sie einander immer wieder, wenn sie zusammen waren. Sie hielten zusammen daran fest. Aus diesen Worten und aus ihrem Zusammenhalt zogen sie Kraft. Zwischen uns leben Christen, die im Iran zum Glauben gefunden haben. Die persischen Christen kennen das auch. Die wissen genau, wovon ich gerade spreche. Sie lebten im Iran in Angst vor Staat und Polizei. Und wenn ein Freund jetzt eine Zeit nicht zu erreichen ist, dann müssen sie damit rechnen und befürchten, dass er vielleicht gefangen genommen wurde. Wir werden heute in den Fürbitten für Christen beten, die für ihren Glauben verfolgt werden. Wir denken an diese Menschen und wir vergessen nicht, dass es einfach Christen auch anders gehen kann, als es uns geht. Und wir bitten Gott, dass er sich über diese Menschen erbarmt, dass er unsere Geschwister bewahrt. Und es werden auch überhaupt nicht nur Christen für ihren Glauben verfolgt. Muslime werden in Indien von Hinduisten und in Burma von Buddhisten bedrängt. In manchen afrikanischen Ländern haben sie einen schweren Stand, weil Christen an der Macht sind. In China werden Uiguren wegen ihres muslimischen Glaubens und die Tibetaner wegen ihres buddhistischen Glaubens bedrängt. Und in sehr vielen Ländern müssen Juden für ihren Glauben mit Anfeindungen leben, leider auch immer mehr bei uns. Wenn wir für verfolgte Christen beten, dann lasst uns bitte auch diese Menschen nie vergessen, die auch wegen ihrem Glauben verfolgt werden, auch wenn das gar nicht unser Glaube ist. Aber das ist so eine urbaptistische Solidarität, weil die ersten Baptisten hier für die Praxis der Erwachsenentaufe bedrängt wurden. Einige mussten Strafe zahlen, sie kamen sogar ins Gefängnis. Deshalb fühlten sie sich auch immer solidarisch mit Andersglaubenden, die Ähnliches erfuhren, gerade mit Juden und Muslimen. Das steckt in unserer urbaptistischen DNA. Also, wir lesen diese Worte, die Paulus an die frühen Christen geschrieben hat, an die kleine radikale Minderheit, die von religiösen Eiferern bedrängt wurde. Wie klingen diese Worte in unseren Ohren? Da ist von Gerechtigkeit die Rede, von Gnade, Friede, Hoffnung, von Liebe. Das sind wunderschöne Worte und ich lese sie richtig gerne. Sie tun mir gut, sie machen mir Mut. Darum möchte ich gerne ganz genau hinschauen. Ich will das nachvollziehen können. Ich möchte das verinnerlichen, wenn das irgendwie möglich ist. Paulus beschreibt in diesen Kapiteln des Römerbriefs den Kern unseres christlichen Glaubens. Und ich frage mich, wie gut verstehe ich diese Worte eigentlich? Gut, ich habe Theologie studiert. Ich denke, ich habe die paulinische Rechtfertigungslehre ganz gut unter den Füßen. Und ich weiß, hier sind eine ganze Reihe Leute, nicht nur die Theologiestudenten und Pastorinnen und Pastoren, eine ganze Reihe Leute, die sich theologisch interessieren, die das auch schon durchdrungen haben und die sagen, ja, paulinische Rechtfertigungslehre, die kenne ich, die habe ich verstanden. Aber haben wir richtig unmittelbar Zugang zu der Erfahrung, die für Paulus auch dahinter steckte? Paulus hat in seinem Glauben Trost und richtige Freude gefunden, wenn wir den Philipperbrief zum Beispiel lesen, richtige Freude gefunden, als er im Gefängnis saß und abwartete, ob er dann wohl hingerichtet werden würde. Da merke ich, verstehen und verstehen, das kann ganz verschiedene Dinge bedeuten. Ich stelle mal die Frage, rühmen wir uns denn der Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit? Ist das so? Ich habe ganz ehrlich große Sorgen vor der Zukunft. Ich weiß nicht, ob nationalistische Ideen nicht noch weiter salonfähig werden hier und in anderen Staaten, ob das Miteinander der Staaten nicht wieder stärker zu einem Gegeneinander wird und wir uns auf einmal in einer Zeit wiederfinden, die vielleicht ähnlich ist wie das ausgehende 19. Jahrhundert, die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Und ich weiß nicht, wie sich der Klimawandel auswirken wird. Da kommt noch einiges auf uns zu. Ich habe keine Idee, was, keine Ahnung. Ich bin sehr, sehr froh, dass die Gegenwart ist, wie sie ist. Es geht mir gut. Ich bin oft ganz einfach zufrieden und glücklich. Aber die Zukunft macht mir Sorgen. Ich kann mich nicht der Hoffnung auf die Zukunft rühmen. So ist das nicht. Ich stelle noch eine andere Frage. Rühmen wir uns in Bedrängnis und Leiden? Das ist doch Quatsch, oder? Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung Hoffnung, schreibt Paulus. Wir können stolz sein auf Bedrängnis. Das ist doch zumindest mal ungewöhnlich. Bei Paulus klingt das so wie so eine Treppe. Es geht immer weiter hoch. Bedrängnis, Geduld, Bewährung, Hoffnung. Ein Schritt nach dem anderen geht es nach oben. Aber ist das so? Das kann doch auch ganz anders gehen. Bedrängnis muss doch gar nicht Geduld bewirken. Sie kann auch einschüchtern, sie kann Angst machen. Ich komme mir immer hilflos vor, wenn ich Angst bekomme. Und wenn ich ängstlich werde, dann verliere ich irgendwann die Achtung vor mir selber. Und Geduld muss überhaupt nicht Bewährung bewirken. Der Geduldsfaden reißt auch irgendwann mal. Und ganz ehrlich, bei mir reißt er immer viel zu schnell. Und dann kann ich einfach nicht mehr. Wenn der Geduldsfaden erst gerissen ist, dann ist das nur noch ein ganz kurzer Schritt bis dahin, sich selbst gehen zu lassen und aufzugeben. Und Bewährung muss auch gar nicht Hoffnung bewirken. Die kann auch hart und kalt machen. Wenn ein Mensch den Eindruck hat, er sei ganz auf sich allein gestellt, er kann sich auf niemanden verlassen, dann schottet er sich ab, ohne Rücksicht auf andere Menschen. Und vielleicht auch im richtigen Streit mit Gott. Na, auf Gott kann ich nicht mehr zählen, der hat mich ja im Stich gelassen, jetzt muss ich mich selber bewähren. Diese schönen Worte aus dem Römerbrief sind alles andere als selbstverständlich. Die erste Generation Christen erlebte miteinander die Bedrängnis. Manchmal blieb ihnen nichts mehr als die Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit. Daran hielten sie sich fest. Sie haben sich immer wieder gegenseitig daran erinnert. Sie haben sich gestärkt, dass sie durchhalten. Sie haben ihre Hoffnung miteinander lebendig gehalten. Der Zusammenhalt war wichtig. Aber wenn es den meisten Menschen sehr gut geht, dann kann es um Menschen, die sich traurig fühlen, die traurig sind, die leiden, die sich bedrängt fühlen, um diese Menschen kann es dann auch mal ganz schön einsam werden. Auch wenn es in unserem Land und in unserer Stadt eigentlich vielen gut geht, lasst uns das immer im Blick haben und dafür sensibel sein. Es geht bei weitem nicht allen Menschen gut. Ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde so ein Ort ist, wo Menschen sich mit ihrer Traurigkeit aus der Deckung wagen können, wo Menschen Trost finden. Ich lade immer wieder gerne dazu ein. Sucht das Gespräch, sprecht uns als Pastorenteam an, sprecht gern die Seelsorgerinnen und Seelsorger an. Wer gerne heute noch nach dem Gottesdienst direkt ein Gespräch haben will, hier vorne stehen Menschen mit einem grünen Schild, die sind extra dafür da, zuzuhören und für einen Menschen zu beten. Sprecht sie gerne an. Es gelingt in einer Gemeinde nicht, dass wir immer alle Menschen im Blick haben. Wir nehmen nicht immer wahr, wenn es jemandem gerade nicht gut geht. Und das funktioniert nicht. Und eigentlich finde ich das auch gar nicht schlecht, dass das nicht funktioniert. Ich finde das sogar richtig gut. Es ist doch gut, dass in einer Gemeinde nicht immer jeder gleich sieht, wie es mir geht. Das möchte ich doch auch überhaupt nicht. Was ich wem anvertraue, das will ich doch bitte schön selber entscheiden. Es ist überhaupt keine Schande, sich gezielt mit der Bitte um Rat und Hilfe an eine Person zu wenden, der ich vertraue. Im Gegenteil, ich habe immer davor ganz großen Respekt, wenn ein Mensch Mut fasst und sich einer anderen Person anvertraut. Also, was ist jetzt mit diesen Worten aus dem Römerbrief? Wie bekommen wir da einen Zugang zu? Können diese Verse uns Trost spenden? Ich will das nicht glauben, dass der Text uns fremd ist, dass er vielleicht in eine andere Zeit gehört, dass er uns zu fern ist, nur etwas für Christen in Verfolgungssituationen, ob damals oder heute in anderen Teilen der Welt. Das wäre ja schade, wenn ich nur noch auf meine Achtsamkeitsübung geworfen wäre und dieser Text da nicht irgendwie reingehören würde. Nur noch ruhig atmen, Füße auf dem Boden, Kopf hoch, das wird mir nicht genügen. Ich rechne ganz fest mit diesen Worten. Ich rechne ganz, ganz fest mit diesen Worten. Menschen sehen sich nach Frieden, Menschen wollen wieder Mut fassen. Menschen erfahren, dass die Treppe eigentlich ständig abwärts führt. Aber sie würden so gerne aufwärts gehen. Bedrängnis, Geduld, Bewährung, Hoffnung. Ja, die Bedrängnis würde Bedrängnis bleiben. Die Traurigkeit und das Leid, das ist nicht auf einmal weg. Nein, so ist es nicht. Aber der Weg führt nicht mehr wie eine Spirale immer weiter nach unten. Schritt für Schritt geht es nach oben. Die Hoffnung hat das letzte Wort. Das wäre doch schön. Ich denke da zum Beispiel an Schülerinnen, Schüler, Studierende, denen das Lernen große Mühe macht und die sich Sorgen machen, ob sie ihr Pensum schaffen. Ich denke an Eltern, die merken, dass die älter werdenden Kinder ihnen irgendwie fremder werden. Und dann hat man den Eindruck, irgendwie kriegen alle anderen das besser hin als wir. Ich denke an Menschen, die sich im Beruf schwer damit tun, sich Respekt bei den Kolleginnen und Kollegen zu verschaffen. Friede und Hoffnung würden so gut tun, nicht mehr beschämt wegducken. Hier blitzt für einen Moment die Hoffnung auf Herrlichkeit auf. Ich glaube, in diesen Worten steckt das, was wir brauchen. An einer Stelle in diesen Versen wird Paulus ganz überschwänglich gegen Ende. Da macht er ganz große Worte. Wir sind überschüttet worden mit Liebe. Gott hat einen ganzen Eimer und noch mehr davon in unser Herz ausgeschüttet. Mehr als genug. Das steckt nicht in uns. Das bringen wir nicht von Natur aus mit. Und das bringen wir auch nicht zu Wege, wenn wir uns ganz, ganz, ganz doll anstrengen. Das funktioniert nicht. Die Kraft dazu müssen wir nicht selber aufbringen. Und Paulus würde sogar sagen, die können wir auch überhaupt nicht selber aufbringen. Das steckt nicht in uns. Das kommt von außen. Wir haben zwar diese Liebe in uns, aber sie ist von außen in uns hineingeschüttet worden. Ich stelle mir da so ein altes Gefäß vor, vielleicht ein bisschen brüchig und spröde. Da sickert auch mal was raus. Das Gefäß kann den wertvollen Inhalt nicht immer halten. Aber selbst wenn durch die spröde Hülle auch mal was raussickert, Gott hat ja genug davon. Er schüttet unermüdlich Liebe in unser Herz. So überschwängliche Worte, wovon redet Paulus hier eigentlich? Das fühlt sich doch manchmal gar nicht so an. Paulus findet diese Liebe, von der er spricht, nicht in so überwältigenden Glücksgefühlen, nicht in himmlischen Momenten, nicht in den großen Erfolgen. So etwas wird er nie versprechen, das könnte er überhaupt nicht halten. Die Liebe, von der Paulus spricht, die findet er am Kreuz. Als Jesus Christus für ihn stirbt, das ist ein ganz bedrückender Moment. Unsere Führung durch die Osterausstellung geht immer so eine knappe Stunde. Man könnte sich das auch kürzer vorstellen, ja? Man geht erstmal Jerusalem rein, feiert ein bisschen Hosianna, Jesus sei unser König, wir feiern schön, Palmzweige wedeln, gehen Raum weiter, gemütlich miteinander essen, die Musik genießen. Und dann Halleluja, die Liebe siegt über den Tod, das Leben und man feiert. Wäre schön. Aber so geht es nicht. Christus gibt es nicht ohne die Angst in Gethsemane. Christus gibt es nicht ohne Gefangennahme und Verrat. Es gibt ihn nicht ohne Verleumdung, nicht ohne Hinrichtung und nicht ohne das Scheitern im Grab. Genau da erfahren wir Gottes leidenschaftliche Liebe. Gottes Liebe ist in unsere Herzen ausgegossen. So überschwänglich das klingt, es geht hier nicht um himmlische Momente und Glücksgefühle. Es geht um das ganz normale Leben mit seinen wundervollen Höhen, aber auch mit den tiefsten Tiefen. Gottes Sohn ist aus Liebe zu uns Mensch geworden. Er geht mit über die Höhen und durch die Tiefen. Und dann geht er sogar voran und durchleidet den Tod. Aber er scheitert daran nicht. Er geht am Tod nicht zugrunde. Christus steht zu neuem Leben auf. Die Liebe ist stärker als der Tod. Ein unglaublicher Satz. Die Liebe ist stärker als der Tod. Er öffnet eine Tür, die verschlossen zu sein schien. Durch seinen Tod öffnet Christus die Tür zu Gott. Er steht da und hält die Tür offen. Wir können durchgehen. Uns trennt nichts mehr von Gott. Das ist ein ganz großes Friedensangebot. Kommt rein. Komm rein und finde Frieden mit Gott. Die Hände, die von den Nägeln durchschlagen sind, die laden uns ein. Komm herein, finde Frieden mit Gott. Dafür, dass wir mit Gott Frieden finden können, hat Jesus Christus sein Leben gegeben. Das ist Gnade. Wir können mit dem heiligen Gott, der die ganze Welt erschaffen hat, sprechen. Wir können ihm Lieder singen. Wir können ihm unser Leid klagen. Wir können ihm vertrauen, dass er es gut mit uns meint und dass er uns hält, auch wenn es manchmal überhaupt nicht danach aussieht. Christus öffnet die Tür zur Gnade. Wir dürfen vor Gott stehen, mit festem Boden unter den Füßen und mit erhobenem Haupt. Da ist ein Ort, an dem wir verstanden werden, selbst wenn wir uns von anderen nicht mehr verstanden fühlen oder wenn wir uns selber fremd werden. Wer Sorge hat, dass er nicht das Pensum abliefern kann, das von ihm erwartet wird, der erfährt an diesem Ort, es gibt etwas Besseres als alles, was ich jemals zu leisten imstande wäre. Gott schüttet Liebe in unser Herz. Das Beste kann ich mir nur schenken lassen. Wer darum ringt, von anderen respektiert zu werden, der wird von Gott voller Wertschätzung angeschaut. Das, was andere nicht zu sehen imstande sind, das sieht Gott in uns. Wer müde und kraftlos ist, der darf an diesem Ort zur Ruhe kommen und neue Kraft schöpfen. Das ist tatsächlich wie bei der Achtsamkeitsübung. Ich atme ein und denke daran, Gott schüttet Liebe in mein Herz aus. Es ist immer genug da. Selbst wenn mein Herz als Gefäß auch brüchig ist, ich kann sie immer wieder neu einatmen. Es ist mehr als genug Liebe da. Ich spüre, dass ich festen Stand unter meinen Füßen habe. Wir stehen in Gottes Gnade, schreibt Paulus. Der Boden ist zuverlässig. Da kann man zackig drauf voranschreiten. Man kann hüpfen und springen darauf. Man kann aber auch mal ins Straucheln geraten. Man kann hinfallen. Aber wir fallen nie tiefer als in Gottes Hand. Gottes Gnade ist ein zuverlässiger, ein fester Boden. Darauf haben wir festen Stand. Und dann können wir den Rücken gerade machen und stolz den Kopf heben, mutig. Bedrängnisse, Leid und Trauer werden vielleicht bleiben. Wir werden auch mal versagen. Aber wir haben mit Gott Frieden. Er schaut uns voller Respekt an und allein das macht schon einen großen Unterschied. Bedrängnis kann mich hilflos machen, bis ich die Achtung vor mir selber verliere. Aber ich vertraue darauf, dass Christus aus Liebe sein Leben für uns gegeben hat. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jetzt noch irgendetwas uns von dieser Liebe trennen kann. Bedrängnis und Leiden verlieren ihren großen Schrecken, weil Christus uns festhält. Und dann kann Bedrängnis auch Geduld bewirken. Jetzt kann natürlich auch der Geduldsfaden mal reißen. Aber wenn ich von der Angst um mein Leben befreit bin und wenn ich erkannt habe, dass ich nicht verbissen mein Leben umklammern muss, es steht ja in Gottes Hand, dann gibt es doch eigentlich keinen Grund mehr aufzugeben. Auch was schwer zu ertragen ist, ist zu ertragen, denn Christus begleitet uns. Und das tut er ganz geduldig, auch wenn wir mal fallen. Und dann können wir uns mit Geduld bewähren. Bewährung kann einen Menschen hart und kalt machen. Er kann den Respekt vor Menschen verlieren und er kann Gott den Rücken kehren. Aber wenn ein Mensch erlebt, dass Gott aus Liebe an ihm festhält, dann fasst er neuen Mut. Du bist geliebt. Gott schätzt dich. Hoffnung breitet sich aus, dass Gott mein Leben an ein gutes Ziel führen wird. Am Ziel werden wir Anteil an Gottes Herrlichkeit haben. Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Paulus redet hier von dem, was er selber erlebt hat und er rechnet damit, dass seine Leserinnen und Leser etwas ganz, ganz Ähnliches erleben. Wir wissen, dass es so ist, schreibt er. Wir wissen, dass es so ist. Diese Erfahrung hatte er mit vielen Christinnen und Christen seiner Generation gemeinsam. Und nicht nur Christen in Verfolgungszeiten haben das erlebt. Das habe ich schon oft von Menschen erzählt bekommen. Menschen erfahren das. Sie ringen mit Gott. Es ist überhaupt nicht einzusehen, warum er manchmal Menschen zumutet, was er ihnen zumutet. Nicht zu verstehen. Damit ringen sie. Sie klagen. Manchmal finden sie überhaupt keine Worte mehr, wissen gar nicht mehr, was sie sagen können. Und gleichzeitig merken diese Menschen, genau das bleibt ihnen der letzte Halt. dass sie sich damit weiter an Gott wenden können, dass sie mit ihm ringen können und dass sie auch schweigen können, wenn es keine Worte mehr gibt. Das verändert den Glauben. Davon erzählen Menschen, dass der Glaube anders wird, dass er vielleicht tiefer wird. Es ist nicht mehr einfach derselbe Glaube. Er hat etwas von seiner Naivität, von seiner Sicherheit verloren. Aber der Glaube ist auch erprobt. Er lässt sich nicht mehr so leicht erschüttern, wenn ein Mensch erfahren hat, die Hoffnung auf die Herrlichkeit ist ein fester Halt. Amen.